Wir haben einen Gast, der Moritz Hild ist hier im Studio. Moritz Hild ist Autor und hat in diesem Jahr, in diesem Sommer, seinen zweiten Roman veröffentlicht, oder er wurde veröffentlicht, der Roman, und er hat ihn schon davor geschrieben. Und jetzt stellt er ihn bei uns vor. Alles heißt dieser Roman. Letztes Jahr war Moritz Hild schon mal mit seinem Debüt Nach der Parade hier bei der Pfauenspinnerin. Und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Miri, ich freue mich, da zu sein.
Ja, und bevor wir einsteigen und du ein bisschen erzählst, warum heißt dein Roman Alles, das ist ja ganz schön ambitioniert, und worum geht's da, und uns vielleicht auch ein bisschen was vorliest, spielen wir Musik. Und du hast Musik mitgebracht. Ich hätte dich gebeten, Musik mitzubringen, die du entweder mit deinem Roman assoziierst oder mit der Geschichte oder so. Der erste Song ist The Handsome Family, Far From Any Road. Ja, sag mal was zu dem Song.
Ja, gerne. Mein Roman spielt an drei sehr unterschiedlichen Orten. An der Ostsee, dann im Sumpf der USA, im tiefen Süden, beim Golf von Mexiko und schließlich in der roten Steinwüste von Utah. Und dieser Song verbindet für mich diese drei Landschaften. Du hast irgendwie das raue Ostseeküstenklimas, die Abgründigkeit des Sumpfes und dann die trockene, stehende Luft der Wüste.
Dann viel Spaß mit The Handsome Family, Far From Any Road.
From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison.
Moritz Hild ist hier bei uns im Studio. Der Tübinger Autor hat diesen Sommer seinen zweiten Roman Alles veröffentlicht und wird uns direkt zum Einstieg eine kleine Stelle daraus vorlesen.
Genau, ich dachte mir, das Allereinfachste ist, wenn ich mit dem Anfang anfange, zumal sich der Erzähler dort auch selber vorstellt und ein bisschen sagt, worum es geht. Prolog. Dies ist die Geschichte von Helen, meiner Frau, und von Jeremy, der eigentlich Ferdinand Moosbacher hieß. Helens erster Ehemann war, dann verschwand und für viele Jahre alle Glauben gemacht hatte, er sei tot, bis er an einem regnerischen Oktobertag in unserem Café auftauchte und damit das schmucklose, beständige Leben, das Helen und ich uns gemeinsam aufgebaut hatten, durcheinanderbrachte. Ich nehme an, es ist auch meine Geschichte, und doch verstehe ich meine eigene Rolle darin am wenigsten. Vielleicht geht einem das immer so, wenn man aufs eigene Leben blickt. Vielleicht könnte Jeremy mehr dazu sagen, Jeremy, der eigentlich Ferdinand hieß. Aber das ist jetzt wohl auch egal, jetzt, wo er tot ist. Mein Name ist Lukas Seeger. Ich sage das, obwohl dieser Name hier, so weit weg von allem, kaum noch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit ich ihn selbst laut ausgesprochen habe, noch weniger, wann ich ihn zum letzten Mal aus dem Mund eines anderen gehört hätte. Man sagt, der Klang des eigenen Namens sei das, was ein Mensch am liebsten höre. Mich interessiert daran eher die Tatsache, dass Namen verschwinden können, wenn niemand sie mehr ausspricht. Und manchmal verschwinden die Personen dann einfach mit ihnen. Wenn ich abends die Tür des alten Wohnwagens öffne, in dem ich hier lebe, und den roten Sand von den Stiefelsohlen klopfe, so gut es eben geht, fällt mein Blick noch immer zuerst auf den Spaten. Als würde sein verrostetes Blatt das Licht der untergehenden Sonne zurückwerfen und mich damit blenden. Das tut es aber nicht, denn der Spaten steht weit hinten, in der Ecke neben der Spüle, dort, wo der fleckige Linoleumboden aufgerissen ist. Die dunklen Sprenkel am unteren Ende des schweren Holzstiels sind noch gut zu erkennen. Für mich zumindest. Ich kenne ihre genaue Zahl, das Muster, das sie ergeben, die Form jedes einzelnen Tropfens. Vermutlich könnte ich sie sogar aus dem Kopf nachzeichnen, auch wenn ich nicht wüsste, warum ich das tun sollte. Manchmal überlege ich, ob jemand, der hier reinkommen würde, sie für Blut halten könnte. Dann sage ich mir immer, dass das aber auch nicht weiter wichtig ist, denn warum sollte irgendwer hier reinkommen? Erster Teil, Insel. Alles begann, bevor die Kraniche kamen. Wobei das so nicht stimmt. Es hatte schon viel früher begonnen, lange bevor irgendwer was merkte. Früher dachte ich, dass das, was wir tun, zumindest im Großen und Ganzen dem entspricht, was wir tun wollen. Heute weiß ich, dass es ein furchtbarer Fehler ist, das anzunehmen, und ich weiß, dass die Vorstellung, wir könnten einen anderen Menschen wirklich kennen und wüssten dann, wer er ist, die vielleicht größte Lüge ist, die wir uns erzählen können. In diesem Jahr kam die Kraniche ungewöhnlich spät. Normalerweise sah man die ersten bereits um die Septembermitte herum, sie kamen von Norden her über das Meer in großen, keilartigen Formationen. Am Tag konnte man sie dann auf den Wiesen links und rechts der Landstraße sehen, wo sie dicht beieinander standen. So selbstverständlich, als wären sie schon immer da gewesen und nicht nur auf der Durchreise zu einem fernen, wärmeren Ort. Abends flogen sie in großen Scharen auf eine kleine, unbewohnte Insel in der Bucht, wo sie jedes Jahr aufs Neue ihre Schlafplätze fanden, solange sie hier waren. Ihr Kreischen war laut und durchdringend und hallte zwischen den Buchen und Kiefern des alten Waldes. Kraniche haben ihr Leben lang denselben Partner. Sie erkennen einander an der Stimme, an dem, was für uns nur schriller Lärm ist. Das wusste ich von einem Ornithologen, einem glücklosen Autoverkäufer, der jeden Herbst für eine Woche hierher kam und dann morgens nach einer ersten Tour über die Wiesen mit leuchtenden Augen bei uns im Café einen Ingwertee trank. Doch bislang blieb die Luft still. Inzwischen war es schon Anfang Oktober und noch immer hatte keiner einen Kranich gesehen. Die Vogelbeobachter waren schon seit Tagen auf der Insel. Jedes Jahr kamen sie in die Leere, die die Sommerbesucher zurückließen, und sorgten noch einmal für volle Tische. Es war einer jener Herbstmorgen, an denen der auffrischende Wind von der Ostsee den würzigen Duft der Kiefern ins Dorf hineintrug und ihn in der Luft mit einem feinen Sprühregen vermengte. Die Regentropfen schienen dann selbst nach Kiefer zu riechen, nach eisigem Menthol und frischen Waldkräutern. Als würde ein übermächtiger Saubermacher mit einem feinen Zerstäuber den gesamten Ort mit dem reinigenden Duft überziehen. Ich stand vor dem Café und machte eine Zigarettenpause, wie jeden Tag um 22:30. Der Regen war so fein, dass er mich nicht störte. Einzelne Tropfen lagen, ohne ihre Form zu verlieren, auf dem Stoff meines weißen Baumwollhemds, das ich beim Kellnern trug. Lauter kleine Punkte, die sich nicht berührten. Die Luft war kühl und es war Salz von der See darin. Ich bewegte meine Zehen in den Schuhen. Unter der Socke waren ein paar Sandkörner, die man hier oben nie ganz los wurde. Irgendwann störten sie nicht mehr, und wenn ich sie doch einmal spürte, so wie jetzt, dann erinnerten sie mich daran, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der ich noch nicht hier gelebt hatte.
Alles, oder den Anfang von Alles, Moritz Hilds neuem Roman, habt ihr gerade vorgetragen vom Autor selbst gehört. Und ja, Alles heißt der Roman, soweit ich das verstanden habe, ja, weil die Frage ist, kann man alles über jemanden anderen wissen? Ist das eine Frage, die dich so, also nicht persönlich, aber eher philosophisch beschäftigt?
Es ist eine Frage, die mich auf ganz vielen Ebenen beschäftigt. Und das ist eine, über die ich angefangen habe nachzudenken, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe eigentlich, wo das auch eine Rolle spielt, wenn auch eine ganz untergeordnete. Und was mich an dem Thema, also der Frage, wie gut wir jemanden kennen können, besonders interessiert und was auch dann mit ein Impuls war, dem literarisch nachzugehen, ist, dass es da eine interessante Spannung gibt. Weil es scheint so zu sein, dass wir ein großes Bedürfnis haben, die Leute, die wir kennen, die uns nahestehen, gut zu kennen. Und je näher wir der Person sind, desto stärker scheint dieses Bedürfnis zu sein. Also wir wollen die Person, vor allem mit der wir dann zusammen sind, unseren Partner oder unsere Partnerin, die wollen wir richtig, richtig gut kennen. Und gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, und jetzt kommt die Spannung herein, dass je näher wir einer Person sind, desto schwieriger wird es, eine Perspektive auf sie einzunehmen, die es uns ermöglicht, wirklich mehr als nur das von ihr zu erfahren, was wir gerne von ihr wissen wollen. Und genau diese Spannung, dass es also ein großes Bedürfnis ist, das stärker wird, je näher wir der Person kommen, stehen und gleichzeitig aber schwieriger wird, überhaupt dahin zu kommen. Genau diese Spannung war was mich interessiert hat, und der gehe ich in diesem Roman ein ganz ordentliches Stück nach, ja.
Und bist du beim Schreiben dieses Romanes auch im Nachdenken ein bisschen weitergekommen, was da ein Umgang damit wäre zum Beispiel?
Naja, mein Roman ist ein Roman über Geheimnisse. Ja, also das Alles, der Titel bezieht sich eben darauf, dass der Lukas, den wir ja gerade kennengelernt haben, der meint alles von seiner Frau zu wissen. Der meint, dass seine Frau ihm alles erzählt habe, und das muss er herausfinden, stimmt nicht, und das ist dann mit der Motor, der ihn auch dazu antreibt, sich auf eine Reise zu begeben, weil er eben, also eine Reise in die Vergangenheit von ihr, um alles herauszufinden. Und ich glaube aber, dass genau das ja, also ich glaube nicht, sondern es ist so, dass ihn genau das in Schwierigkeiten bringt und das die Sache schwieriger macht. Und ich glaube, es ist so, dass Geheimnisse die Menschen erst interessant machen. Und ich glaube, wir wissen selber nicht mal all unsere Geheimnisse. Und dann ist es, glaube ich, vermessen zu meinen, das von einer anderen Person wissen zu wollen. Also ich glaube, es ist gut, dass wir unsere Geheimnisse haben. Und wir können andere Personen nie vollständig können. Wir können kennen, wir können nie alles wissen.
Ja, ich frage mich beim Lesen nämlich auch, ja, warum will dieser, also warum denkt dieser Lukas eigentlich, er hat einen Anspruch darauf, alles von Helen zu wissen? Also, ja, das ist ja auch ganz schön vermessen zu denken, oder?
Richtig, richtig, na klar. Also es ist so, dass die beiden sich, die kennen sich aus der Schulzeit und haben sich dann, die Helen ist ein bisschen älter als er, also die hatten so eine Art von Freundschaft, die sich vor allem auf dem Weg zur Schule abgespielt hat, im Bus. Und dann haben sie sich aus den Augen verloren, der Lukas ist zu Hause geblieben, hat gekellnert, erstmal nur so als Gelegenheitsjob und dann aber gemerkt, das ist das, was er machen möchte und hat mitbekommen, ja, die Helen, die geht, also erstmal geht die zum Studieren weg und dann hört er, ah, die hat einen Halbamerikaner kennengelernt, diesen Ferdinand und geht mit dem in die USA und dann trifft Lukas Helen einige Jahre später durch Zufall wieder in seiner Heimatstadt, in ihrer beider Heimatstadt und Helen erzählt ihm, dass Ferdinand, also ihr erster Ehemann, beim Unfall ums Leben gekommen ist und sie jetzt Anfang 30 ist zurückgekommen. Sie hat Geld aus der Versicherung von ihrem Mann und weiß aber nicht, was mit sich anfangen und beschließt dann, ein Café an der Ostsee zu eröffnen, weil das eigentlich ihr Lebenstraum ist. Sie wollte ja mein eigenes Café haben. Und in diesem Zuge erzählt sie Lukas eben sehr viel aus ihrer Vergangenheit und Lukas ist eben jemand, der genau darüber meint, die Stabilität der Beziehung oder die Stabilität zu konsolidieren oder dass darin die Stabilität besteht, dass er alles weiß. Und ich glaube, das ist der erste Fehler, den er begeht. Und der zweite Fehler ist dann, dass er von Helen einfordert, dieses alles geleistet haben zu müssen.
Dein Roman fängt ja schon mit dem Geheimnis ein bisschen an, also oder es fängt auf jeden Fall spannend an. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es eben nicht nur so um Persönlichkeitsentwicklung geht, sondern auch ein bisschen was Kribbyartiges oder Thrillerartiges hat. Hattest du dir das überlegt? Das wäre ja mal spannend zu schreiben.
ja, absolut. Also das hat Krimi-Züge oder Thriller-Züge oder wie man es nennen möchte. Weil es gibt offensichtlich, das haben wir ja gerade in dem Prolog gehört, der Ferdinand, von dem alle dachten, er wäre tot gewesen und bei diesem Autounfall ums Leben gekommen, von dem wir gerade sprachen, hat diesen Autounfall nur inszeniert und taucht eben, damit setzt die Romanhandlung ein, taucht in diesem Café auf, das Helen und Lukas in ihrer Beschaulichkeit oben an der Ostseeküste betreiben. Und wir wissen jetzt aus dem Prolog aber schon, dass dieser Ferdinand nun wirklich tot ist. Also es gibt einen Toten und es gibt also eine Leiche und es gibt einen Spaten, der auf dem Blut ist. Und das ist eines der großen Geheimnisse natürlich in diesem Roman. Es hat furchtbar viel Spaß gemacht, so mal einen wirklich auf Spannung angelegten Roman zu schreiben. Ist in gewisser Weise sehr viel spannender als mein erster Roman, den ich letztes Jahr hier vorstellen durfte. Und das war für mich ganz wichtig, dass der zweite Roman sehr anders wird. Anders vom Tonfall, anders auch von der Erzählperspektive. Der ist aus der Ich-Perspektive jetzt erzählt. Mein erster war aus der dritten Person, weil ich befürchtet habe. So, man hat dann diesen ersten Roman geschrieben und das ist großartig und toll. Und dann möchte man weitermachen und es juckt einen in den Fingern. Und dann fängt man an und hat ja, oh, aber das klingt wieder so wie der erste Roman. Und das wollte ich vermeiden und habe dann so nach und nach durch so einen Test, also durch so verschiedene Austestmöglichkeiten rausgefunden, dass das eine Möglichkeit ist, die sich mir eröffnet, eben dieses spannende Erzählen und das war also auch beim Schreiben furchtbar spannend, ja, und hat viel Spaß gemacht.
Und war dir die Auflösung der Geheimnisse von vornherein klar? Darüber haben wir schon mal geredet, über dieses, wie viel weiß man vom Plot, wenn man anfängt zu schreiben?
Nee. Was ich immer habe, was ich brauche, glaube ich, bevor ich anfangen kann, richtig zu schreiben, ist, ich muss den groben Bogen kennen. Also ich kenne, und jetzt bei dem Roman war es so, ich hatte diesen Prolog und der Prolog ist ja gewissermaßen, der wird ja erzählt, als die Geschichte schon vorüber ist. Und das heißt, da steckt schon relativ viel von dem Ende eigentlich auch schon drin. Ich wusste, wo der Roman losgeht, dass er in der Ostsee losgeht. Ich wusste, dass er in der roten Steinwüste endet. Ich wusste, was die Figuren sind und ich wusste auch, wer die Verantwortung dafür trägt, dass Ferdinand nun wirklich tot ist. Sagen wir es mal so. Und dann hat sich aber viel beim Schreiben ergeben. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Geheimnissen in dem Roman, die, glaube ich, nicht letztgültig aufgeklärt werden. Und das, glaube ich, ist auch die letztlich die Natur von Geheimnissen, dass wenn man sich versucht, dass sich daran versucht, ein Geheimnis zu lösen, dass man sich eigentlich eben eher weitere Tiefen verstrickt. Also Rätsel sind das, was gelöst werden kann. Geheimnisse nicht so ganz.
Bevor wir noch ein Musikstück hören, würde ich gerne noch mal eine Stelle aus deinem Roman hören.
Sehr gerne. Wenn wir jetzt gerade über dieses Thema gesprochen haben, alles, dann lese ich dazu passend die Stelle, die diesen Titel ein bisschen erklärt, beziehungsweise die nahelegt, warum der Lukas der Meinung ist, dass das eins der Funde oder dass das Fundament ihrer Beziehung darstellt, nämlich das alles zu wissen. In unserer ersten gemeinsamen Zeit hier auf der Insel, die keine war, damals, als ich gekommen war, um zu helfen und schließlich geblieben bin, hatte Helen mir viel aus ihrer Vergangenheit erzählt. Auf langen Spaziergängen am Strand entlang, über die Fußpfade zwischen den Kiefern, dort, wo sie dicht wuchsen, oder auf den Stegen aus Holzplanken, die im äußersten Nordwesten der Insel über eine Landschaft aus Schilf, Ried, Gras und morastigem Boden führten, hatte ich von ihrem Leben in Galveston erfahren und von Ferdinand, ihrem ersten Ehemann, der sie dorthin mitgenommen hatte und dann, 3 Jahre später, bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Helen, die für gewöhnlich ruhig und überlegt sprach, war dabei oft in ein rastloses, drängendes Erzählen verfallen, als könnte das, was sie zu sagen hatte, nicht rasch genug ihren Mund verlassen. Selbst ihre Schritte waren dann schneller geworden. Ich hatte bald gelernt, dass es besser war, keine Nachfragen zu stellen, die den Fluss der Worte stören würden, einen Fluss, der tief aus ihr zu kommen schien. Ich passte mich ihrer Geschwindigkeit an und hörte zu. Es war auf einem jener endlosen Spaziergänge, ich kann mich nicht daran erinnern, mich auf ihnen auch nur ein einziges Mal müde, erschöpft oder dem Gehörten überdrüssig gefühlt zu haben, dass mir der Gedanke kam, es könnte auch etwas mit mir zu tun haben. Dass es etwas an mir gab, das es ihr erst möglich machte, auf diese atemlose Weise alles, was ihr geschehen war, in Worte zu fassen, ohne Vorbehalte und ohne jedes Zaudern. Während dieser Zeit verstand ich wohl zum ersten Mal, dass es unsere eigene Sprachlosigkeit gegenüber der Vergangenheit ist, die schwerer wiegen kann als alles andere, und dass, wenn es uns einmal gelingt, die Dinge in Worte zu fassen, selbst die schrecklichsten, wir damit den Bann brechen können, den sie über uns und unser Leben ausüben. Erst später wurde mir klar, dass ich damals schon längst in Helen verliebt gewesen war. »Alles«, sagte sie einmal, als wir nach einem solchen Gespräch schwer atmend auf dem Teppich mit dem grau-grünen Rautenmuster lagen. Der dünne schwarze Stoff ihres Rocks war noch hochgeschoben gewesen und sie hatte an die Decke geschaut, hin zu der einzelnen nackten Glühbirne. Mehr als einmal endeten ihre Erzählungen so, als wäre mein Körper oder das, was mit unserem Körper dann geschah, eine Art Gegenmittel gegen das, was aus ihr herausdrängte. »Alles«, sagte sie damals, »ich erzähle dir das, damit du alles weißt, alles über mich.« Ich weiß noch, dass ich, während sie das sagte, mit meinem kleinen Finger das rautenförmige Muttermal umkreiste, das sie an jener Stelle hatte, an der Bauch schon vorbei ist und das Bein noch nicht beginnt. Und so erfuhr ich, dass es seine Augen gewesen waren, diese durchscheinenden, wasserblauen Augen, die sie zuerst auf sich gespürt hatte, in einem kleinen Münchner Café, in dem Helen mit einer Freundin gesessen war. Es war nicht der erste Mann, der sie unverwandt ansah, aber als sie seinen Blick prüfend erwiderte über die Schulter der Freundin, schaute Ferdinand nicht weg, wie Männer es für gewöhnlich taten. Ihre Augen trafen sich und dort war etwas, das anders war. Aber Helens Augen streiften es nur in vorgeblicher Interesselosigkeit. Bei jedem folgenden Schluck aus der tönernen Tasse musste sie sich zwingen, nicht wieder hinzuschauen. Es war Abend geworden, als sie sich schließlich von ihrer Freundin verabschiedet hatte. Das Wetter war umgeschlagen, wie es Mitte März im Süden noch passieren kann, und während Helen auf dem Hinweg befürchtet hatte, sie hätte einen viel zu warmen Mantel angezogen, schlug sie jetzt gegen die dichten, ihr fast waagrecht ins Gesicht wehenden Schneeflocken den flauschigen Fellkragen hoch. Sie entdeckte Ferdinand erst, als sie schon im Gehen war. Er saß auf einer Bank schräg gegenüber dem Café. Seine dünne Windjacke war vom Schnee bedeckt und seine dunklen Haare klebten in nassen Strähnen auf seine Stirn. Sie hingen ihm bis fast über die blassblauen Augen, die auf Helen ruhten. Er lächelte. Als er die Hand zu einem Gruß hob, sah Helen, wie die Finger zitterten. Nicht einmal 6 Wochen nach jenem Tag stieg Helen mit Ferdinand ins Flugzeug nach Houston. Es war nicht viel, was sie bis dahin über ihn gewusst haben konnte. Dass er ein paar Jahre älter war als sie. Dass er wegen eines Vaters, den er nie kennengelernt hatte, die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß. Dass er ein Studium abgebrochen und vor kurzem an der Golfküste der USA ein kleines Unternehmen gegründet hatte. Premium Golf Shrimp mit einer zwinkernden Garnele als Logo. Er kaufte direkt bei ausgewählten Fischern und nur in geringen Mengen und verkaufte die Garnelen weiter an kleine Restaurants in der Umgebung, die Wert auf ökologische und regionale Produkte legten. In München war er bloß für einige Wochen. Ein Onkel, sein letzter Verwandter, war gestorben und Ferdinand hatte sich um die Haushaltsauflösung und den Verkauf der Wohnung gekümmert. Am Morgen ihrer Abreise startete das Flugzeug mit Verspätung. Es war zwar schon Ende April, doch es schneite wieder ganz so, als wäre der Schnee irgendein Symbol für ihre Beziehung. Wegen des Frosts musste das Flugzeug, erzählte mir Helen, schon auf der Startbahn stehend enteist werden. Ein Mann in dicker Schutzkleidung sprühte von einer Hebebühne aus mit einem schweren Feuerwehrschlauch die Tragflächen des Flugzeugs ab. Trotz all dem, was Helen mir über Ferdinand und über jene Zeit erzählt hatte, gab es etwas, worauf ich in ihren Erzählungen keine Antwort fand. Mehr als einmal fragte ich mich, was es gewesen war, dass sie in Ferdinand gesehen hatte. Was an ihm konnte sie dazu gebracht haben, mit ihm in die USA zu gehen, um dort, nach wenigen Monaten, kurz bevor ihre Aufenthaltsgenehmigung auslief, ihn zu heiraten und mit ihm in Galveston zu leben. Was musste ein Mensch an sich haben, damit man bereit war, sein gesamtes bisheriges Leben für ihn aufzugeben? Ich habe Helen letzten Endes nie danach gefragt. Heute glaube ich, das ist den Grund, nach dem ich damals gesucht habe, den einen ausschlaggebenden Grund dafür, warum Helen mit Ferdinand in jenes Flugzeug gestiegen ist, nie gab. Wir mögen so leben, als hätten all unsere Entscheidungen und ganz besonders die wichtigsten stets klare, eindeutige und im Zweifelsfall hervorkrambare Gründe. Aber das ist nichts als ein bloßer Wunschtraum. Vielleicht ist es ein Traum, ohne den wir nicht leben können, aber was ändert das schon? Damals dachte ich noch, dass ich Helen irgendwann einmal darauf ansprechen würde. Aber dann wurde diese Frage, während wir auf der Insel lebten und uns Tag für Tag den wiederkehrenden Aufgaben im Café Strandflucht widmeten, immer weniger bedeutsam. Und irgendwann verschwand sie einfach. Das ist wohl einer der vielen Vorteile eines ruhigen, gleichförmigen Lebens.
Alejandro Escobedo mit Castagnettes habt ihr gerade gehört und der Tübinger Autor Moritz Hild ist hier bei uns im Studio, hat diesen Song mitgebracht, weil er irgendwas mit seinem Roman Alles zu tun hat. Was denn? Also warum hast du dieses Lied ausgewählt?
Wir haben vorhin über die Frage gesprochen, wie gut man jemanden kennen kann. Und in diesem Song, also erstmal ist Alejandro Escovedo einer meiner absoluten Lieblingskünstler und ich freue mich immer über die Gelegenheit, wenn ich den irgendwann mal im Radio hören kann, so wie jetzt. Zum anderen geht es in diesem Song um Nähe und Distanz und wie genau durch dieses Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, also da geht es um den Tanz und um jemand, der Kastagnetten oder eine Frau, die Kastagnetten hat, aber wie aus diesem Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz die Spannung entsteht, die zwischen Menschen eben herrscht und die all das, was irgendwie mit Liebe und Sexualität zu tun hat, erst spannend macht.
Wir haben gerade ja schon recht viel über deinen Roman Alles gesprochen und eben auch über diese Spannung, die es offensichtlich gibt zwischen dem Lukas, dem Ich-Erzähler aus deinem Roman und seiner Frau Helen, von der er dachte, er wüsste alles über sie und dann findet er raus, das ist nicht so. Und du hast vorhin gesagt, im ersten Teil unseres Interviews, dass es dir ein großes Anliegen war, deinen zweiten Roman anders zu schreiben als deinen ersten. Und ich finde, es ist dir recht gut gelungen, also schon allein mit diesem Einstieg und mit diesem Thriller-artigen. Aber wo ich ganz starke Parallelen sehe, sind die Männerfiguren. Also ich habe bei beiden Romanen den Eindruck, dass die männlichen Hauptfiguren irgendwie passiv sich dem ergeben, was denen ihre Partnerinnen machen. Also dass tatsächlich eigentlich die Aktiven, die Frauenfiguren sind, die also ihr Leben leben und die die Hauptfiguren, aus deren Perspektive du es schilderst, beide eher so ein bisschen schicksalsergeben da mitziehen. Wie würdest du das sehen?
Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Das hatte ich mir davor nicht so überlegt, aber das ist nicht falsch. Wobei ich sagen würde, dass zwischen den beiden Protagonisten, also dem Frank Baumann aus meinem ersten Roman und jetzt dem Lukas, doch deutliche Unterschiede bestehen und auch zwischen den Frauenfiguren. Gleichzeitig stimmt, was du sagst, also die treibende Kraft in den Beziehungen ist jeweils fraglos die Frau. Frank Baumann, der Protagonist aus Nach der Parade, ist allerdings ein ziemlich verkopfter Kerl. Das ist jemand, der viel nachdenkt und überlegt, was eigentlich das Gute gewesen wäre, was er hätte tun können. Und der Lukas ist eigentlich ein sehr zupackender Kerl. Also das ist eigentlich, passiv ist er nicht, würde ich sagen. Der Frank Baumann ist eher passiv. Der Lukas tut viel. Der Lukas ist auch der, der sich eigentlich mit dem Kellner und mit der Gastronomie auskennt. Die Helen hat nämlich keine Ahnung davon. Die möchte das aber tun. Die möchte dieses Café haben und Lukas sagt dann, ja Mensch, als sie sich da wieder treffen, du, ich bin doch Kellner, soll ich dir nicht ein bisschen helfen? Und er führt sie dann auch in die ganzen Buchhaltungsgeschichten ein und hilft ihr da eben dabei, dieses Café aufzubauen. Und es ist in dieser Zeit, das ist die Zeit, aus der wir gerade die Passage gehört haben, die zweite, wo sie sich dann ineinander verlieben. Also die haben mehr eine, würde ich sagen, symbiotische Beziehung, wo sie beide irgendwie ihren Teil dazu beitragen, eben dieses Café am Laufen zu haben. Und gleichzeitig hat auch die Helen, also die Hauptfigur aus Alles, eine Abgründigkeit, die Eva aus dem ersten Roman nicht hat. Also kurz und gut, mich interessiert, glaube ich, tatsächlich diese Dynamik, dass der, also die klassische Erzählweise ist, dass der Mann der aktive Part ist und die Frau irgendwie die Partnerin und das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht zeitgemäß finde. Die Frage ist, glaube ich, finde ich auch nicht interessant. Aber ich merke, dass mich was anderes interessiert. Mich interessiert eben Leute, die von anderen Leuten fasziniert werden. Und dann ist es schöner, wenn die erzählende Perspektive die ist, die fasziniert wird. Und das eint beide Romane, dass der Protagonist von seiner Frau fasziniert ist und auch von der Anpackendheit, von der Zupackendheit, von der Aktivität der Frau und zugleich auch übrigens eine weitere Parallele von dem anderen Mann, der noch auftaucht. Und so ist auch hier Lukas von Ferdinand sehr fasziniert.
Genau, das ist, war auch so ein Moment, in dem ich mich ein bisschen gewundert habe, weil einerseits ist der Lukas ja einer, der will eben alles wissen. Darüber haben wir vorhin schon ein bisschen geredet, aber andererseits, als dann plötzlich dieser totgeglaubte Ehemann in seinem Café sitzt, zieht er das erstmal gar nicht in Zweifel, will gar nicht, also fragt erstmal noch nicht nach den Motiven, warum warst du eben dein Tod vorgetäuscht, und lässt ja dann auch die Helen einfach so, also es ist für ihn völlig in Ordnung, dass sie dann da sich mit dem trifft und irgendwie Dinge klärt. Ja, also ich hatte den anders eingeschätzt, den Lukas.
Ja, ich würde sagen, das hat mit dieser Stabilität zu tun, über die wir vorhin sprachen, die für ihn die Beziehung hat und die eben darauf beruht, dass er alles von Helen weiß. Und dann hat er dieses Vertrauen in sie, also er ärgert sich über diesen Ferdinand und sagt, was soll das? Ja, also Tod vortäuschen ist eine Sache und dann einfach so und auch mit so einer gewissen Selbstinszenierung in diesem Café aufzutauchen, ist nochmal eine ganz andere. Und gleichzeitig steht der Lukas aber hinter seiner Helen und sagt, okay, gut, die Helen, die hat da was, das ist natürlich was, was sie beschäftigt hat, ein Knacks in ihrem Leben. Und das ist was sie aufarbeiten muss. Und dazu hat sie jetzt die Chance. Und er steht eben voll hinter ihr und sagt, na klar, wenn du das tun musst, bin ich für dich da. Und als Helen ihn dann schließlich eröffnet, na, sie muss mit Ferdinand mitgehen. Sie hat vor, mit dem jetzt noch mit in die USA zu gehen. Ferdinand lebt in der Zwischenzeit in Utah, in der Roten Steinwüste, als Fremdenführer und führt da Leute in die Wüste. Und sie sagt, gut, sie geht mit ihm dahin für 4 Wochen, muss noch Dinge klären, die sind offen, darüber mehr kann sie dem Lukas nicht sagen. Und Lukas sagt, ja, okay, klar, mach das, wenn du willst. Und erst als sie dann weg ist, gibt es eben eine Situation, wo Lukas erkennt, dass es nicht sein kann, dass er nicht alles weiß. Und da seine nach seiner Vorstellung die gesamte Beziehung und seine Stabilität in der Beziehung auf dieser Prämisse beruht, dass er alles weiß, ist das dann der Punkt, der ihn zum Straucheln bringt. Aber erst der.
Findest du, dass er mit diesem Wunsch, den er dann eben erst als in ihrer Abwesenheit, diese Erkenntnis, die er erst in dieser Abwesenheit hat, dass er nicht alles weiß und dem daraus resultierenden Wunsch, ihr nachzureisen, dass er damit ihre Grenzen überschreitet?
Das kann man so sehen. Also er begibt sich ja dann ohne, er könnte sie ja auch kontaktieren, aber das tut er nicht, sondern er bricht dann auf, erstmal nach Galveston, also in die Stadt, in der sie mit Ferdinand zusammen gelebt hat für diese 4 Jahre, und versucht da in ihrer Vergangenheit oder kramt da aktiv in ihrer Vergangenheit herum und versucht Dinge über sie herauszufinden, und da könnte man schon sagen, dass das grenzüberschreitend ist. Also was auf jeden Fall der Punkt ist, dass er ist halt extrem fixiert auf diese Allesfrage, auf diese Sache, dass er alles weiß. Und das hat schon was, also in ähnlicher Weise gibt es das in diesen griechischen Tragödien, ja, dass es diese eine Sache gibt, von der die Leute nicht locker lassen wollen. Und genau das ist es, was dann aber letztlich das Unglück eigentlich erst heraufbeschwört. Dass sie nicht einmal von dem, was sie selber wollen, von dem sie meinen, dafür haben sie auch ein Recht, darauf haben sie ein Recht, von dem zurückzutreten und zu gucken, okay, wie sind denn die Perspektiven aller Beteiligten? Und das gelingt dem Lukas, würde ich sagen, nicht.
Was ist es, was die Helen am Lukas fasziniert?
Naja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein bei der Antwort, um nicht zu viel preiszugeben von den Dingen, die noch im Unklaren bleiben sollen. Aber was die Helen an ihm findet, ist genau das, dass er, glaube ich, für sie einen kompetenten Ruhepol darstellt. Also der ist da, der hört ihr zu, als sie wiederkommt in der Situation, wo ihr eben ihr ganzes Leben um die Ohren geflogen ist, wo sie eben aus dem Tritt ist, und da ist der Lukas, der ist immer noch da, der hört ihr zu, wie er ihr früher zugehört hat, und der ist eben praktischerweise auch noch Kellner und kann ihr helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Und ich glaube tatsächlich, dass zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung diese Beziehung, die Helen auch wirklich ganz zufrieden ist mit dem Lukas und die eigentlich, also auch Lukas Urteil, dass die da zusammen ein ruhiges, beständiges Leben führen, durchaus zutreffend ist und dass Helen sich darin wohlfühlt und ihn als eine große Stütze empfindet und gleichzeitig eben auch als einen Partner, mit dem sie gemeinsam das tun kann, was sie tun möchte. Und wenn wir das mal zusammennehmen, würde ich sagen, das klingt eigentlich schon nach einem ziemlich idealen Partner.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich wollte eigentlich noch irgendwas nachhaken, aber vielleicht hören wir einfach erst die nächste Stelle und dann reden wir nochmal kurz.
Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt über den Ferdinand angefangen zu sprechen und deswegen würde ich den gerne jetzt auch nochmal zur Sprache bringen oder zur Sprache kommen lassen. Wir sind jetzt relativ am Ende des Romans. Ich hatte vorhin erzählt, dass Lukas erst nach Galveston fährt. Dort erfährt er einige Dinge, die aber die Sache eher komplizierter machen. Und deswegen kommt er irgendwann zu dem Punkt, sich zu entschließen, nee, er muss in die Rote Wüste zu Ferdinand und Helen und die beiden mit dem, was er jetzt weiß, konfrontieren. Und Ferdinand lebt in seinem neuen Leben unter dem Namen Jeremy. Also er hat ja seinen Tod vorgetäuscht, deswegen musste er eine neue Identität annehmen. Und er lebt jetzt als Jeremy dort in der Wüste. Und Lukas dann dort auftaucht, fängt er auch an, ihn Jeremy zu nennen, weil Helen ihn Jeremy nennt, nur damit wir das jetzt wissen. In der Passage wird es gleich um Jeremy gehen, das ist aber der gleiche, der Ferdinand ist. Und dieser Jeremy ist sehr fasziniert von der Wüste, das ist eine Landschaft, die ihm sehr viel bedeutet, und es gibt eine Figur, die jetzt in dieser Passage auch nochmal vorkommt, die in dem Roman eine gewisse Rolle spielt und für den Ferdinand sehr wichtig ist. Das ist ein junger Mann, der in den 1930er Jahren, Everett Roos heißt der in den 1930er Jahren alleine, der war so 16, 17, für mehrere Monate durch diese Wüste gereist ist und schließlich auch in diese Wüste verschwunden ist. Und die Passage, die ich jetzt lese, findet statt am Morgen, nachdem sie ein ziemlich existenzielles Gespräch zu dritt geführt haben. Sie sind gemeinsam in die Rote Steinwüste rausgefahren, haben dort übernachtet und es ging kräftig zur Sache, aber davon erzähle ich jetzt überhaupt nichts, sondern es geht um den Morgen danach. Am Morgen weckten mich feste Schritte vor dem Zelt. Helen lag von mir abgewandt in ihrem Schlafsack und bewegte sich nicht. Ich gab mir Mühe, keine lauten Geräusche zu machen, während ich mich aus meinem Schlafsack schob, den Jeremy für mich mitgebracht hatte und der nach den vielen Männern roch, die vor mir darin geschlafen hatten. Ich öffnete den Reißverschluss des Zeltes so weit, dass ich nach draußen treten konnte. Im Canyon war es noch dunkel, aber über uns war der Himmel strahlend blau. Ich sah einige dünne weiße Wolken, die der Wind sonderbar verformt hatte. Sie sahen aus wie eilige Pinselstriche. Jeremy kniete vor der Feuerstelle. Er war gerade dabei, die letzten Reste der Glut mit einigen neuen Holzkeilen zum Brennen zu bringen. Neben ihm stand eine verbeulte, metallene Kaffeekanne. Ich ging zu ihm hin und wir machten Feuer, ohne ein Wort zu wechseln. Bald schon drang der rauchige Röstduft des Kaffees aus der Kanne empor, die Jeremy auf einen Stein ins Feuer gestellt hatte. Er goss 2 Tassen ein. Dann sagte er bloß, komm, und ging, ohne eine Reaktion abzuwarten, zur gegenüberliegenden Steilwand des Canyons. Erst als wir direkt vor dem Stein standen, sah ich den schmalen, sandigen Pfad, der steil nach oben führte. Während ich langsam hinter Ferdinand herging, wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich mich ihm nun gegenüber verhalten sollte. Es war noch nicht genug Zeit versprochen. Unter uns ging es hinunter auf große, spitzkantige Geröllbrocken. Wir brauchten nicht lange, bis wir zu einem Punkt kamen, an dem sich in der steilen Wand plötzlich eine Öffnung auftat, die wie ein Sichtfenster den Blick auf die endlose Landschaft der Canyons freigab. Die Morgensonne glitzerte fast weiß auf den zahllosen Kanten, Rissen und Wölbungen. Mich überkam das überwältigende Gefühl, dass wir die ersten Menschen waren, die diesen Anblick zu sehen bekamen. Plötzlich spürte ich Jeremys Hand auf meine Schulter. Ich ließ es geschehen. »Die Wüste schweigt«, sagte ich leise, mich an etwas erinnernd, das er gestern gesagt hatte. »Kurz bevor Everett verschwunden ist«, sagte Jeremy nach einer Weile, und das Bayerische war wieder vollständig aus seiner Stimme verschwunden, hat er in seinen Aufzeichnungen den Satz notiert, »Wenn ich gehe, dann werde ich keine Spuren hinterlassen.« Weit draußen meinte ich die große Schlucht erahnen zu können, in der, wie Jeremy erzählt hatte, weit, weit unten der Colorado floss und auf die alle anderen Canyons hinführten. Ich musste daran denken, was Joe Fontenot über Jeremy gesagt hatte, dass es unmöglich war, ihn zu lieben, und dass es ebenso unmöglich war, es nicht doch zu versuchen. »Der Weg zurück mit dem Wagen ist nicht schwer«, sagte Jeremy jetzt. »Fast alle Wanderführer nehmen ihn. Es kann sogar sein, dass euch jemand begegnet. Erst von hier aus wird's schwierig, wenn man dorthin will.« Er machte eine Kopfbewegung hin zu einem besonders zerfurcht aussehenden Gebiet, das in der Richtung zum Colorado lag. »Warum sagst du mir das?«, fragte ich und trank einen Schluck Kaffee. Der schmeckte bitter und gut. »Ich werde euch nach dem Frühstück verlassen. Ihr zwei solltet dann zurückfahren. Kürzlich sind ein paar Blätter aufgetaucht, die eine Wanderung durch The Maze schildern. Ich bin überzeugt, dass sie aus Everetts Aufzeichnungen stammen. Ich werde der Route folgen. Sie wird mich durch das Labyrinth der Canyons bis zum Green River führen, dort durch eine Furt. In 3 Tagen sollte ich wieder in Moab sein.« Er machte eine kurze Pause. »Rechtzeitig also, um eurem Flug vom Boden aus hinterherzuschauen.« Ich wollte etwas sagen, aber Jeremy hob die Hand. »Helen gehört zu dir«, sagte er. Und ein letztes Mal durchdrangen mich seine Augen, ohne dass ich Widerstand bot. »Lukas, ich will, dass du weißt, dass das für mich nie in Frage stand.« Noch für einen Moment schauten wir auf das zerklüftete Schluchtenland. Trotz seiner rätselhaften Schönheit, die ihm das Morgenlicht verlieh, wirkte es undurchdringlich und so, als könne man es nicht einmal greifen. Als würde das Land dann zerrinnen und nichts würde bleiben außer dem feinen roten Sand, der zwischen den Fingern hindurch zu Boden rieselte. Ich sah zu Jeremy, der den Blick fest auf die Canyons gerichtet hielt. Eines seiner Augenlider zuckte.
Ja, es bleibt also spannend. Das ist wahrscheinlich ein Grund für euch, alle liebe Hörerinnen und Hörer, euch dieses Buch mal durchzulesen. Ich habe es bisher auch nur halb gelesen und habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust, mich direkt hinzusetzen und weiterzulesen. Aber bevor ich das tue, habe ich noch 3 Fragen an den Moritz, weil wenn du schon mal da bist.
Sehr gerne.
Genau, was man jetzt gerade... in der Stelle, die du jetzt gerade gelesen hast, ganz stark gemerkt hat, was aber auch ja schon in der Aufteilung des Buches durch eben Ostsee oder Insel, Sumpf und Wüste klar wird, ist, wie wichtig die Landschaften beim Erzählen sind. Das war ja auch beim ersten Roman schon, hat eine große Rolle gespielt ja, auch jetzt. Was fasziniert dich denn an Landschaften?
Mhm. Genau, es ist wie du sagst, also die Landschaften spielen in dem Roman eine ganz große Rolle. Er hat 3 Teile, Insel, Sumpf und Wüste, und das sind die entsprechenden Landschaften, um die es geht. Es ist so, dass mich bestimmte Landschaften faszinieren, nicht alle, aber es gibt mich interessiert aus der Perspektive als Autor, als Schriftsteller, interessiert mich sehr die Frage, was die Umgebung mit den Menschen macht. Und ich glaube, dass bestimmte Landschaften bestimmte Dinge mit Menschen machen können, dass es bestimmte Landschaften gibt, die, wenn man sich bewusst macht, wo man ist und wenn man sich dafür öffnet, irgendwas mit einem anstellen. Und ich selber empfinde das jedenfalls so. Und es gibt bestimmte Landschaften, in denen bewege ich mich, in denen bin ich unterwegs, zu denen reise ich hin, an den allermeisten Orten des Romans war ich selber. Und manches bleibt da hängen. Manche Landschaften bleiben hängen und zu denen kehre ich dann zurück, wenn ich dabei bin, mir irgendwelche Geschichten, einfallen zu lassen, wenn es so leicht wäre. Aber wenn ich an neuen Ideen arbeite, dann gibt es bestimmte Landschaften, die ich gesehen habe, zu denen ich zurückkehre. Ich kann gar nicht sagen, was das ist, was die alle miteinander vereint. Nur, dass sie eben eine bestimmte Macht ausstrahlen. Und ich glaube, in dem Roman ist es jedenfalls so, dass diese Landschaften das tun. Und die Protagonisten alle drei vor jeweils ganz eigene Herausforderungen stellen.
Ein Teil von der ersten Landschaft von allen Landschaften ist Flora und Fauna, aber gerade bei der ersten Landschaft, bei der Insel, da beginnt es ja direkt mit den Kranichen. Und ich frage mich, was hat es mit diesen Kranichen auf sich?
Na, das werde ich jetzt nicht verraten. Aber nein, was ich sagen kann, es beginnt mit den Kranichen beziehungsweise mit dem Ausbleiben der Kraniche. Und jeder, glaube ich, der schon mal an der Ostsee war und in den Ecken, wo im Herbst die Kraniche kommen, der weiß, glaube ich, was für ein unglaubliches Erlebnis das ist. Das ist Wahnsinn, wenn die dann wirklich zu Tausenden plötzlich am Himmel auftauchen, kreischen, laut kreischen und eben ihr für ein paar Wochen da oder Tage, mehr doch, ich glaube, es sind ein paar Wochen dort bleiben, bevor sie dann weiterziehen. Das ist ein unheimliches Erlebnis. Und ich meine, der Kranich ist ein Zugvogel. Das ist natürlich spannend. Das geht in dem Roman um Bewegung und um Reise. Kraniche leben monogam, die haben ihr Leben lang denselben Partner und erkennen einander tatsächlich, das habe ich in dieser ersten Eingangspassage auch gelesen, der Lukas weiß das auch von seinem Ornithologen Freund, die erkennen einander an dem Kreischen. Für uns hört sich das völlig ununterscheidbar an, aber daran erkennen die sich und sind ihr Leben lang zusammen. Und natürlich hat der Kranich eine ganz eigene Mythologie. In ganz vielen verschiedenen alten Kulturen kommt er vor und steht für eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen. Und es gibt auf der Insel einer der Freunde von Lukas ist ein Antiquar, der gebrauchte Bücher verkauft und der selber an einer Enzyklopädie von Tieren arbeitet, die bestimmte mythologische Bedeutungen haben. Und da gehört der Kranich natürlich auch rein. Und der Kranich ist ein Vogel, der den Lukas auch begleitet auf seiner Reise bei seinem Aufbruch und der ihm dann auch im Sumpf wieder begegnet. Also irgendwas wird es mit dem Kranich auf sich haben.
Und wir haben jetzt gar nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage will ich auf jeden Fall noch stellen. Wir haben ja gerade eben schon mal kurz darüber gesprochen, welche Parallelen es trotz der zwischen diesen beiden Romanen, die du geschrieben hast, vielleicht doch miteinander zu tun haben könnte. Und was mir noch eingefallen ist, was ich beim Lesen ganz stark den Eindruck hatte, ist, dass es in beiden Romanen eben auch um die Frage geht, wie die Vergangenheit sich noch auf das Jetzt auswirkt. Ist das auch was eine Frage für dich ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es eine der großen und der spannenden Fragen ist, wie gehen wir mit unserer eigenen Vergangenheit um und sind wir Opfer der Vergangenheit, bewegen wir uns einfach nur in dem, was wir schon immer getan haben, sind wir frühkindlich geprägt und da ist eigentlich mit 4 oder 5 schon alles klar, was wir später tun werden oder sehen wir unsere Vergangenheit eher als bestimmte Stationen an, über die wir aber auch relativ frei verfügen können. Also ähnlich wie die Frage, was können wir voneinander wissen, ist die Frage, wie sehr bestimmt uns unsere eigene Vergangenheit, glaube ich, eine der Fragen, auf die wir immer wieder gestoßen werden und auf die wir vermutlich nie eine endgültige Antwort finden werden, die manchmal an uns nagt und uns manchmal zu Höhenflügen verleitet. Und genau das ist natürlich literarisch spannend daran.
Und weil wir jetzt leider so knapp mit der Zeit sind und du noch 2 Lieder dabei hast und ich gerne beide spielen möchte, spielen wir einfach, bevor wir uns verabschieden, das erste, Johnny Cash, Further On. Was hat's damit auf sich?
Das ist der Song von Ferdinand, könnte man sagen.
Dann, genau, ohne weitere Worte.
Where the road is dark and the seed is sown,
where the gun is cocked as the bullets cold, where the miles are marked in the blood and the gold.
Und Johnny Cash, das ist Ferdinands Song, wie der Moritz Hild, der Autor des Romans, alles gerade erklärt hat. Und Ferdinand ist eine der wichtigen Figuren im Roman Alles. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Stunde, Pfauenspinnerin. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut.
Ich hatte sehr, sehr großen Spaß. Danke dir für die Einladung.
Ja, und beim nächsten Roman natürlich dann wieder.
Sehr gerne.
Das haben wir letztes Mal schon gesagt und ich glaube, es ist das erste Mal, dass es tatsächlich geklappt hat, dass ich jemanden interviewe und dann gesagt habe, beim nächsten Release, Roman, wieder. Und es hat dann tatsächlich auch so hingehauen. Aber ich freue mich sehr. Und wir hören uns wieder am Mittwoch von 10 bis 11 nächste Woche. Oder ihr könnt die Wiederholung hören am Montagabend um 23 Uhr. Ihr könnt auch die Sendung 7 Tage lang in der Mediathek nachhören auf www.wüste-welle.de. Und genau, ich bin Miri Watson, verantwortlich für alles hier, also außer für den Roman, für den ist der Moritz Hild verantwortlich, aber für Technik und Moderation und falls ihr Beschwerden habt, dann richtet die an mich und auch Lob und Kritik. Und die Musikauswahl, die hat heute der Moritz Hild gemacht. Ein letztes Lied haben wir noch, Madeline Orange, Hey Stranger, was hat es damit noch auf sich?
Nachdem wir jetzt Ferdinands Song gehört haben und natürlich die eigentliche Hauptfigur des gesamten Romans Helen ist, hören wir jetzt noch Helens Song.